Engagement muss einfach sein und es muss in den zeitlichen Rahmen passen. Also ja, es muss zu jedem persönlich und zu seinen Gegebenheiten passen. Und das ist das, was wir schaffen.
Willkommen beim Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung, eine Dating-App fürs Ehrenamt. Die Plattform helferportal.de bringt Freiwillige und Pflegebedürftige, die Hilfe im Alltag suchen, unkompliziert, spontan und passgenau zusammen. Mit ihrem Geschäftsführer Thomas Oeben spricht unser wissenschaftlicher Referent Dr. Thomas Lehnert. Viel Spaß beim Zuhören.
Guten Tag, Herr Oeben.
Hallo.
Schön, dass Sie heute Zeit für ein kurzes Gespräch mit uns nehmen.
Sehr gerne.
Sie sind Geschäftsführer der Helferportal GmbH und Co. KG und betreiben die Internetplattform helferportal.de. Mit dem Helferportal haben Sie sich um den Lofert-Preis beworben und unsere Jury hat Ihr Projekt lobend erwähnt als eines von 3 Projekten in diesem Jahr unter den 58 Einreichungen. Das Thema des Lofert-Preises war Gesundheit nachhaltig denken und damit möchte ich auch in unser Gespräch einsteigen. Inwiefern kann das Helferportal die Gesundheitsversorgung nachhaltiger machen?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, die kann man nur beantworten, wenn man sich kurz den Hintergrund der häuslichen Versorgung nochmal hervorruft.
Ja, sehr gerne.
In Deutschland haben sich in den letzten 10 Jahren die Anzahl der Pflegebedürftigen verdoppelt. Und bis zum Jahr 2030 müssen wir mit zusätzlich 1 Million von pflegebedürftigen Menschen rechnen. Und das Ganze bei 500.000 fehlenden Pflegekräften. Das heißt, wir steuern auf eine Versorgungskatastrophe zu, und zwar sehenden Auges. Und um hier zumindest mal etwas Abhilfe zu leisten, kommen wir gar nicht drum herum, dass wir die Bevölkerung wesentlich mehr einbeziehen in die Versorgung von hilfebedürftigen Menschen. Und das machen wir auf eine Art und Weise, dass es eben für den Einzelnen gar nicht zur Belastung wird, sondern eher zu einer Bereicherung, wenn er sich hier engagiert. Und wir gehen eben ganz konkret auf die Bedürfnisse von Menschen ein, die sich gerne engagieren möchten und offerieren denen quasi passgenaue Einsatzmöglichkeiten, die sie digital zu- oder ablehnen können, ohne dass sie sich dafür rechtfertigen müssen, wenn sie mal keine Zeit oder keine Lust haben. Also das heißt, sie bekommen wirklich passgenaue Einsatzmöglichkeiten offeriert. Und das Nächste ist, dass wir sagen, wir haben ja heute in Deutschland Versorgungsstrukturen, aber wir haben eben lauter kleine, oder zum Großteil sind es eben kleine Insellösungen. Ja, wenn ich mir jetzt mal anschaue, die Helferkreise für die Versorgung von Pflegebedürftigen mit Alltagsbegleitern. Ja, das ist so das typische Beispiel eigentlich. Ja, das sind lauter kleine Helferkreise. Und aus Sicht der Hilfesuchenden oder aber auch der Angehörigen, auf denen ja die Last der Pflege haftet, ist es wahnsinnig aufwendig, wenn die hier Unterstützung beziehen möchten. Ja, das heißt, die müssen ja jede kleine Insellösung kontaktieren, fragen, haben sie denn Kapazitäten und geschweige denn ab wann könnten wir denn hier eine Entlastung bekommen. Und deswegen haben wir den Ansatz andersrum gedacht, nämlich aus der Sichtweise der Hilfesuchenden, und haben gesagt, wir müssen die volle Transparenz schaffen, zum einen mal darüber, welche Art von Hilfe wann und wo, also sprich auf Auftragsebene benötigt wird, aber auf der anderen Seite natürlich auch darüber, welche Menschen denn bereit sind, diese Art der Hilfestellung zu diesen gewünschten Zeitfenstern in der benötigten geografischen Region zu erbringen. Und das Ganze eben organisationsübergreifend. Ja, das heißt, Hilfesuchende brauchen den Überblick, welche Kapazitäten sind frei. Das ist für die zweitliegend, ja, ob jetzt der Engagierte der Organisation X oder Y zugehörig ist. Denen ist wichtig, dass sie die Hilfe bekommen, die sie gerade benötigen. Und das ist unser Konzept, mit dem wir mit Sicherheit einen signifikanten Beitrag zur Versorgungsverbesserung leisten können, und zwar in Kooperation mit der Sozialwirtschaft.
Ich denke, da haben Sie das ja einmal gut umrissen. Konkret, wenn ich das richtig verstanden habe, richtet sich das Angebot also einerseits an Menschen, die Hilfe suchen, so Alltagshilfen, und zugleich an Anbieter, also Akteure der Sozialwirtschaft, die entsprechende Hilfe anbieten. Und die können sich bei Ihnen im Portal anmelden. Dann
wenn ich das, okay, das richtig. Und das ist richtig, ja, mit denen wollen wir kooperieren. Und es richtet sich natürlich an ganz, ganz viele Menschen, die sich gerne einbringen möchten, aber heute eben noch keiner Hilfsorganisation angehörig sind. Ja, also die sogenannten ungebundenen Helfer. Und die integrieren wir natürlich eben auch in unser Portal. Und vielleicht ist das eine Besonderheit, dass die, wenn die sich bei uns registriert haben, müssen die sich einer der angeschlossenen Hilfsorganisationen andienen, sodass die auch in einem rechtlich klar definierten Rahmen unterwegs sind. Ja, also wir haben hier keine Schwarzarbeit, sondern es geht tatsächlich um das Ehrenamt mit klar definierten Regeln. Es gibt eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale. Die Hilfsorganisationen profitieren davon, dass wir denen neue Engagierte andienen, und wir entlasten quasi die Hilfsorganisationen, indem wir dieses ganze Administrative eben für die organisieren. Ja, das fängt an von der Helfergewinnung, geht über die Koordinationsleistungen. Wenn es gewünscht ist, kümmern wir uns auch um die Abrechnung mit den Hilfesuchenden und auch über die Aufwandsentschädigung für die Helfenden. Also all diese Prozesse haben wir hier digitalisiert und können die eben für Hilfsorganisationen anbieten.
Das möchte ich vielleicht auch nochmal als einfach ganz praktisch einhaken, wenn ich jetzt ein hilfesuchender Mensch bin. Wie würde das ablaufen, wenn ich mich da erfolgreich bei Ihnen angemeldet habe? Wie läuft dann die Suche? Wie läuft das ab? Können Sie das mal plastisch vielleicht beschreiben?
Sehr gerne. Also zunächst mal ist es so, dass sich eben Hilfesuchende entweder selber registrieren können oder eben mit Hilfe eines Angehörigen oder mit Hilfe unseres Customer Services. Die durchlaufen im Übrigen auch ein Personenidentverfahren, sodass wir auch Engagierte nur zu Menschen schicken, die auch einem Personalausweis nochmal zuzuordnen sind. Dann hinterlegen die quasi ein Profil in dem Portal, also sagen halt, wer sie sind und was sie so benötigen. Und wenn die dann freigeschalten sind, dann können sie entweder einen einmaligen Einsatz hinterlegen oder einen wiederkehrenden. Ja? Also einmaliger wäre beispielsweise, dass ein Mensch mit Behinderung heute um 17 Uhr eine Begleitung zum Hauptbahnhof benötigt. Und ein wiederkehrender ist eben, dass jemand einmal in der Woche eine Begleitung zur Physiotherapie benötigt. Ja? Und das geben die eben so ein und sagen eben, zu welchen Zeitfenstern denn das möglich wäre, von wo nach wo eben dieser Begleitdienst stattfindet, und geben auch ein, ob das abrechenbar sein soll über den Entlastungsbetrag oder eben nicht. Und basierend auf diesen Kriterien filtert das Profil dann nach all den angeschlossenen Engagierten der verschiedenen Hilfsorganisationen. Und der Hilfesuchende sieht dann eben schon, welche oder wie viele Engagierte denn theoretisch zur Verfügung stehen. Und wenn er dann auf den Knopf drückt, ja, dann wären diese, sagen wir mal, das wären jetzt 11 Engagierte, die werden dann angepinnt über die App und bekommen halt die Anfrage, haben Sie Zeit und Lust, diesen Menschen einmal in der Woche zur Physio zu begleiten. Und die Auswahlmöglichkeiten wären eben am Montag zwischen 15 und 17 Uhr oder am Mittwoch oder am Freitag. Ja? Und die Leute schauen sich das dann an und sagen, naja, eigentlich ja, aber irgendwie passt es mir doch nicht so richtig rein, wischen den weg, das heißt, die brauchen sich nicht rechtfertigen und gar nichts. Oder sie sagen, hey, logisch mache ich das, weil am Montagnachmittag habe ich ja grundsätzlich Zeit und muss dann eben auch in die Innenstadt, dann nehme ich den doch mit zur Physio und auf dem Rückweg kann ich ihn wieder nach Hause begleiten. Ja? Und der Hilfesuchende sieht dann eben in der Applikation, welche Engagierten sich hier beworben haben. Er sieht ein Profilbild, auch den Namen, ein Kurzprofil. Er sieht auch die Bewertung und welcher Hilfsorganisation dieser Mensch eben zuzuordnen ist. Und er sieht auch, wie viel Geld denn diese Leistung kosten würde. Und basierend auf diesen Kriterien wählt er dann eine Engagierte aus oder einen Engagierten. Die anderen kriegen in dem gleichen Moment eine freundliche Absage und der ausgewählte Engagierte und der Hilfesuchende kriegen die Kontaktdaten dann freigeschalten und kriegen eine Aufforderung, dass sie nochmal ins Gespräch gehen, um das dann zu finalisieren. Und wenn das die Chemie stimmt und die sich einig sind, dann wird in dem Fall ein wiederkehrender Auftrag im System hinterlegt, sodass der Hilfesuchende und der Helfer auch immer sehen, aha, morgen habe ich ja wieder diesen Einsatz, wo ich den Herrn XY zur Physio begleiten muss. So, und nach jedem Einsatz wird dann dieser auf der Helfer-App angeklickt, den kann man dann noch editieren. Das hat halt dann nicht eine Stunde gedauert, sondern eineinhalb. Und der Hilfesuchende unterschreibt diesen Einsatz auf der Helfer-App und bestätigt es, dass der zur Abrechnung freigegeben ist. Und wir machen dann einmal im Monat eben Rechnungslauf. Wie gesagt, den können wir gerne eben auch für Hilfsorganisationen übernehmen, schauen, dass dann die Rechnungen an die Hilfesuchenden verschickt werden, die sie dann eben bei der Kasse gegebenenfalls einreichen können und dass die Engagierten ihre Aufwandsentschädigung bekommen. Natürlich gibt es dann die Dokumente in Kopie. Es gibt zwei Dateien zum Einlesen ins Buchhaltungsprogramm, sodass tausende von Einsätzen eben innerhalb von 2 Minuten buchhalterisch erfasst werden. 2 Dateien zum Einlesen ins Bankprogramm. Per Sammellastschrift werden dann die Rechnungsbeträge eingezogen und per Gutschrift werden dann die Hunderten von Helfern vergütet. Ja, danach das ganz normale Bewertungskriterium, die man eben so kennt. Man kann hier Helfer auch blacklisten oder eben auch präferieren, sodass der Hilfesuchende beim nächsten Lauf eben auch sieht, dass jetzt hier ein Engagierter ist, den er lieb gewonnen hat.
Da haben Sie jetzt gleich verschiedenste Themen angesprochen, die ich mir hier in Fragen verpackt aufgeschrieben habe. Und die Frage nach der Bewertung der Qualität der Helfer oder auch vielleicht auch andersherum war auch eine dieser Fragen. Das haben Sie gerade beantwortet, dass es schon natürlich eine gewisse Rolle spielt für zukünftige Buchungen, ne, dass man eine Idee kriegt in etwa, wie das klappt. Auch wenn es sicherlich Unterschiede gibt jetzt zu so klassischen Dienstleistungsportalen hier.
Ja, also bei uns ist nicht nur die Qualifikation, sondern auch die Sicherheit ganz, ganz wichtig. Also wenn sich Helfer registrieren, dann durchlaufen die eben auch ein Personenident-Verfahren, müssen sich ja dann der Hilfsorganisation oder einer der Hilfsorganisationen anschließen. Die beantragen dann mit dem gemeinsam auch ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Also das ist auch ganz wichtig. Und was ich noch vergessen habe, die Engagierten werden ja auch geschult, also entweder über die Hilfsorganisation oder über unseren eigenen Verein Dein Nachbar. Das machen wir auch gerne für andere Hilfsorganisationen, sowohl online als auch in unserem E-Learning-Format zum Selbststudium, sodass wir eben auch qualifizierte Engagierte haben, die hier tätig werden und die dann auch über den Entlastungsbetrag abgerechnet werden können.
Wenn die Person sich nicht selbst anmelden kann, also können das dann auch Betreuer machen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja. Also da gibt es zwei Punkte dazu. Zum einen ist es natürlich so, dass das bisschen schwierigere ist eben die Registrierung. Und das muss man halt dann gegebenenfalls mithilfe eines Betreuers einmalig durchlaufen. Ja, danach ist es relativ einfach. Und wir werden hoffentlich ab Oktober anfangen, dass wir das Ganze auch barrierearm aufsetzen, sodass Menschen mit Behinderung hier einen sehr einfachen Zugang bekommen. Das ist Teil eines Forschungsvorhabens, wo wir als Technikpartner uns beteiligen dürfen und ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber es schaut sehr, sehr gut aus, sodass wir da eben ab Oktober loslegen können. Und dann sollte es eben so einfach wie möglich für Menschen mit Behinderung sein, hier Einsätze in Auftrag zu geben.
Vergütung hatten Sie erwähnt, weil es ja eigentlich so ein Stück weit um ehrenamtliche Hilfe geht. Also das ist jetzt nicht so gedacht, dass man, dass damit Leute ihren Lebensunterhalt bestreiten, sondern es ist eher so eine Art Aufwandsentschädigung. Oder wie ja. Kann man konkret fragen, wie ist die Vergütung?
Also aktuell ist es tatsächlich eine Aufwandsentschädigung und das haben wir so angelegt, dass jeder Engagierte selber für sich festlegt, wie hoch die sein soll, aber die wird durch die Hilfsorganisation, der er ja beitritt, nach oben hin gedeckelt.
Ah ja. Okay.
Ja. Und im Namen dieses Forschungsprojekts bauen wir ja auch das Helferportal in Richtung Assistenzportal um. Und da müssen wir dann eben sehen, ob wir auch Assistenten, die halt nicht nur ehrenamtlich tätig sind, wie wir die dann in die Plattform integrieren. Aber das wird sich dann zeigen. Aktuell ist es eine reine Ehrenamtsplattform.
Also geht eher um quasi Erstattung der Auslagen sozusagen, so in der Höhe, als man sich das vorstellt.
Genau.
Ja, aber das ist ja auch wichtig, dass potenzielle Helfer, die jetzt selber nicht über so große Mittel verfügen, zumindest jetzt keine zusätzlichen monetären Kosten haben dann für ihre Hilfe.
Ja, klar. Also wir haben ja eine sehr hohe Altersarmut. Mhm. Ja, und da sind halt viele Menschen einfach auch darauf angewiesen, ja, dass sie da Aufwände erstattet bekommen. Und vor allem muss man wirklich sagen, eben bei Fahrdiensten mit dem eigenen Fahrzeug, ja, das ist einfach schwierig in Deutschland mit 30 Cent pro Kilometer Vergütung jemanden zu finden, der tatsächlich bereit ist, das zu machen, weil das ist halt echt ein Minusgeschäft, das muss man einfach so sehen.
Ja, absolut, ja.
Da ist der Gesetzgeber vielleicht mal gefragt, hier nachzujustieren.
Auf Ihrer Website habe ich auch gesehen, vielleicht geht das dann noch ein Stück weit in Richtung, ja, vielleicht mit dem Forschungsprojekt, dass die Technologie auch so im Bereich Quartiersmanagement und auch für den Katastrophenschutz verwendet werden kann. Mögen Sie uns das kurz erläutern? Oder?
Ja. Also, und das ist aus meiner Sicht das Schöne eigentlich daran, ja. Wir haben jetzt ein neues Modul implementiert. Das ist jetzt auch schon so gut wie fertiggestellt. Und die Idee kam ursprünglich aus dem Katastrophenschutz, weil wir eben gesehen haben, wie in Ahrweiler doch Tausende von engagierten Spontanhelfern mit ihren Geräten eben dahin gefahren sind. Und das Ganze halt leider eher etwas chaotisch ablief, weil die Einsatzkräfte nicht vorbereitet waren, Spontanhelfer zu integrieren und auf der anderen Seite Spontanhelfer keine klaren Anweisungen hatten, wo denn ein Sammeltreff ist, was sie mitzubringen haben, auf was zu achten ist und all sowas. Ja. Und bis dato war ja das Helferportal immer so eine 1:1 Beziehung. Ja, das heißt, ein Hilfesuchender legt einen Auftrag an und bekommt genau einen Helfenden. Und jetzt haben wir das für den Katastrophenschutz umgestellt, ja, so dass man auch Hunderte von Engagierten auch nach ihren Qualifikationen zu verschiedenen Einsatzorten in unterschiedlichen Schichten und mit ihren Gerätschaften koordinieren kann. Das heißt, wenn ich halt morgen um 14 Uhr drei Elektriker benötige mit was weiß ich was für ein Equipment, ja, und nachmittags um 15 Uhr an einem anderen Ort irgendwie 100 Leute, die halt einfach bereit sind zu schippen und möglichst eine Schaufel und einen Schubkarren mitbringen, dann können wir das jetzt so koordinieren. Und wir haben auch Kommunikationstools schon mit drin, sodass man den Engagierten dann mitteilen kann, wo denn jetzt letztendlich der Treffpunkt ist, wer der Einsatzleiter ist, wer zu erreichen ist, was man mitbringen soll und so weiter und so fort. Und wir werden dann, und das brauchen wir auch wieder für dieses Forschungsprojekt, Chat-Funktionen, das heißt, so ein Einsatzleiter kann dann per Video, per Audio oder aber auch per Chat direkt mit seinem Trupp in Verbindung treten und vorab Absprachen treffen, sodass das Ganze koordiniert stattfindet. So, und diese Funktionalitäten, die kann ich natürlich dann auch hernehmen fürs kommunale Engagement, also beispielsweise, wenn jetzt eine größere Veranstaltung bevorsteht und ich verschiedenste Engagierte zu verschiedenen Einsatzorten in verschiedenen Schichten koordinieren muss, da kann man das dann hervorragend verwenden. Und dementsprechend glaube ich, ist das eine schöne runde Sache. Und das Tolle ist, dass die Menschen, die sich dann da engagieren, dass die auch die Möglichkeit haben, sich dann als Alltagshelfer zusätzlich zu registrieren, sodass diese Hilfsbereitschaft nach so einem Großeinsatz nicht verpufft, sondern dass man die halt möglichst aufrechterhalten und diesen Menschen dann auch weitere Hilfsangebote eben zukommen lassen kann.
Ja, vielen Dank. Das ist eine Möglichkeit, viele, viele Nutzer so zu gewinnen. Das ist ja, ich glaube, Portale leben grundsätzlich davon, dass möglichst viele Menschen sie nutzen. Und dann hast du, glaube ich, auf beiden Seiten den höchsten Nutzen. Wo sehen Sie sich selbst jetzt im Projekt? Was tun Sie jetzt an Öffentlichkeitsarbeit, um mehr Organisationen oder auch einfach sonstige Nutzer zu gewinnen? Und vor allem vielleicht ja eben auch Helfer.
Jawohl, also dazu muss man sagen, dass dieses neue Versorgungskonzept, so wie ich es skizziert habe, das ist technisch steht es und auch juristisch, was ja eine riesen Herausforderung war. Ja, aber wir werden es jetzt erstmal implementieren und zwar fängt es jetzt im Oktober an in Northeim, in Niedersachsen und in Dietzenbach in Hessen. Und da werden wir dem neuen Modell dann in die Gewinnung von Engagierten und auch in die Vernetzung mit Hilfsorganisationen gehen, sodass man das dann eben gezielt dort pilotieren kann, um es dann weiter auszurollen. Ja, das ist tatsächlich die Krux. Also wir wollen es ja ganz bewusst mit den Akteuren der Sozialwirtschaft vorantreiben, weil auch jeder einzelne von denen eben kein flächendeckendes Netzwerk hat in Deutschland und deswegen versuchen wir, die davon zu überzeugen, dass sie da mitmachen, dass wir gemeinsam Win-Win-Situationen schaffen, sodass die natürlich auch ihren Nutzen davon haben. Wir wollen uns da gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, sondern eher als Enabler. Die können auch gerne bei uns investieren oder eben nur in einer losen Kooperation. Also wir sind da total offen, aber es bedarf jetzt vieler Kooperationen, um das hier eben deutschlandweit auszurollen.
Also Sie sehen sich auch so gewissermaßen so ein bisschen als so ein Technikdienstleister, wenn man so will, der eben diese den Rahmen, den technischen Rahmen und juristischen geschaffen hat, von dem viele, ich muss sagen, dieser Organisation ja profitieren können, was sie selber so vielleicht nicht schaffen können. Und das macht auch wenig Sinn, dass jeder Einzelne sich da so digitale Lösungen schafft, wenn eine gute Lösung für alle gut anwendbar wäre.
Genau, wobei wir sehen uns eben nicht nur als Technikpartner, sondern wir haben ja selber auch einen eigenen Verein, den Verein Dein Nachbar, in dem wir jetzt seit 8 Jahren verschiedene Versorgungsmodelle immer pilotieren und immer weiterentwickeln. Und diese Erfahrungen kommen dann natürlich dem Helferportal zugute, sodass das auch immer weiterentwickelt wird. Ja. Also ich glaube, wir wissen sehr gut, wie das läuft, was es braucht, auch jetzt nicht nur die Technik, sondern auch, das ist ja wahnsinnig viel Marketing, ja, die Gewinnung von Engagierten. Da bringen wir also viel Erfahrung mit in der Zwischenzeit. Alles andere, klar, das ist Technik, die wir immer wieder verfeinern und ergänzen mit neuen Funktionalitäten, sodass es halt für die Hilfesuchenden immer einfacher wird, aber auch eben für die Helfer. Engagement muss einfach sein und es muss in den zeitlichen Rahmen passen. Also ja, es muss zu jedem persönlich und zu seinen Gegebenheiten passen. Und das ist das, was wir schaffen.
Ja, absolut. Ich kann ich zustimmen. Ich glaube, Sie sind da auf einem super Weg und hoffe, dass sich sehr viele Organisationen ja, bei Ihnen melden und mit Ihnen kooperieren und dann viel ehrenamtliche Hilfe möglich wird letztlich, weil, ja, wie Sie anfangs geschildert haben, die Bevölkerung wird älter, ambulanter Pflegebedarf wird größer, die Pflegekräfte können nicht so Hilfsleistungen übernehmen und es ist einfach auch, glaube ich, ein großes Potenzial, anderen zu helfen in der Bevölkerung da und man muss es halt so ein bisschen abschöpfen und das möglichst gut und einfach, aber sicher gestalten und da haben Sie eine ganz tolle Lösung geschaffen.
Dankeschön.
Ja, sehr gern und von meiner Seite oder von der Seite der Christoph-Lofert-Stiftung möchte ich mich bedanken und Ihnen alles Gute wünschen. Und wir stellen natürlich die Informationen zu dem Interview, die Webseiten und so weiter, auch zu Dein Nachbar und so. Das ist natürlich alles dann dazu, sodass sich Interessierte da informieren können und auf Sie zukommen können.
Wunderbar, sehr nett von Ihnen.
Danke. Ja, selbstverständlich. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke.
Das war der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Informationen zum Lofert-Preis finden Sie auf der Website christophlofert-stiftung.de. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Bis dahin, ciao!